Wir begrüßen im Studio unseren Gast, Professor Ansgar Thiel. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Der Direktor des Instituts für Sportwissenschaften, da bist du ja gerade auch ganz aktuell in Umänderungen, die Maßnahmen treffen auch den Sport und die Wissenschaft, die Sportwissenschaft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen im Moment gar nicht, was passiert. Also wir waren ja vor Monaten schon damit beschäftigt, Hygienekonzepte zu schreiben, massenhaft. Wir mussten ja praktisch für den sportpraktischen Unterricht sozusagen für jede einzelne Sportart ein eigenes Hygienekonzept vorlegen. Und das hat natürlich lang gedauert, für den Hochschulsport natürlich genauso, für die vielen Angebote, die wir machen für Studierende. Wir mussten massiv einschränken und wir mussten massiv umplanen. Und jetzt hatten wir eigentlich einen relativ guten Weg gefunden. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert? Und da sind wir im Moment, stehen wir tatsächlich noch vor der Frage, wie entscheidet die Universität, wie entscheidet das Land in Bezug auf Wissenschaft generell und Hochschulsport speziell, aber auch, weil Sport ist im Grunde, das rückt immer so ein bisschen aus der Perspektive der Verantwortlichen, wie funktioniert es dann, Unterricht zu machen im Sport, mit Sportbezug.
Amateursport wurde ja komplett gecancelt, Profisport darf noch jetzt stattfinden. Wie lief das bei euch jetzt? Welche Sportarten gingen noch und welche gingen gar nicht?
Also wir wissen es im Moment tatsächlich nicht. Also ich nehme an, dass wir ähnliche Restriktionen kriegen in Bezug auf Mannschaftssport und in Bezug auf Sport in der Halle sowieso, wobei wir da ohnehin das nicht in vollem Umfang anbieten konnten, wie wir es früher gemacht haben. Also in der Lehre, da läuft natürlich Sport auch anders ab. Also wenn du in der Halle Sport sozusagen in Anführungszeichen unterrichtest, dann ist ja immer Wissenschaft mit dabei. Das heißt beispielsweise im Schwimmen macht man biomechanische Analysen und so weiter, im Turnen genauso oder in den Mannschaftssportarten analysiert man Taktik oder Trainingssysteme und so weiter. Das ist dann ein bisschen anders. Das heißt, da lässt sich auch in vielen Fällen dann die Distanz, die notwendige, einhalten. Allerdings, sobald es Spielformen sind, wird es natürlich schwierig. Und ich denke nicht, dass wir jetzt in der Halle weiterhin Sport anbieten dürfen. Und im Hochschulsport sowieso nicht. Also das heißt, diese großen Kurse, die früher so beliebt waren bei den Studierenden, Fitness in der Halle mit 300 Leuten, das ist für die nächste Zeit, denke ich, leider weg.
Wie hat sich insgesamt jetzt über das letzte halbe Jahr bei euch die Lehre auch verändert?
Ja, es war natürlich wie in anderen Fächern auch. Vieles wurde online gemacht, was natürlich schwierig ist. Das heißt, auf der einen Seite stehen Ressourcen gar nicht zur Verfügung, um wirklich eine tolle Online-Lehre zu machen. Aber für die ganzen Lehrenden, für alle hat es natürlich bedeutet, dass wir neue Konzepte überlegen müssen. Man muss die Online-Lehre vorbereiten. Und insbesondere auch hier wieder in diesen Laborfächern. Also wenn wir Sportpraxis haben und diese Sportpraxis dann wissenschaftlich reflektieren, dann hast du natürlich immer die Leute vor Ort, du brauchst Präsenz. Das heißt, du musst auch bestimmte Bewegungen durchführen und irgendjemand muss beispielsweise eine Hilfestellung leisten oder sie muss direkt vor Ort Analysen machen, also Beobachtungen machen, Videoaufnahmen machen und so weiter. Und das ist natürlich nicht so einfach möglich. Das heißt, hier haben wir im Grunde hybride entwickelt, wie wir Theorie rauslösen können und dann Praxis so machen, dass es entweder im Freien stattfindet oder tatsächlich dann mit der gebotenen Distanz, was natürlich heißt, wenn wir vorher in einem solchen Fach 25 haben konnten, ist es jetzt natürlich nicht mehr möglich, was natürlich zu kapazitären Belastungen führt.
Gibt es dann irgendwann auch einen NC im Sport?
Den gibt es schon. Schon seit langem. Ja, das war ja ganz früher. Ich kann mich erinnern an Ulrike Meifert damals, die keinen Studienplatz gekriegt hat an der Sporthochschule Köln, was dann für einen großen Aufschrei gesorgt hat, dass sie als Top-Sportlerin keinen Studienplatz kriegt, weil ihr Abi zu schlecht ist. Also typisch damals. Wie kann das sein, dass man als guter Sportler in so einem Fach, wo man ja anscheinend nichts denken muss, keinen Studienplatz kriegt. Aber wir haben eigentlich traditionellen NC. Es ist auch jetzt wieder zum Beispiel, ich habe Anrufe gekriegt von Leuten, die sagen, warum hat beispielsweise Person X trotz einem 2,2 Abitur keinen Studienplatz in Sport gekriegt, obwohl er oder sie so viel macht und den Trainerschein hat. Und da ist halt einfach so, dass die ersten 60 beispielsweise beim Lehramt halt alle eine 1 vorm Komma haben.
Echt?
Und so ist es, aber das ist schon eigentlich schon lange so. Also wenn über Nachrücker kommen dann auch natürlich Leute rein mit einem schlechteren Abitur oder wenn sie als Spitzensportler unter eine bestimmte Quote fallen. Also man, es gibt so ein Punktesystem, aber die Abi-Note spielt natürlich eine zentrale Rolle. Was man nicht denkt, aber was sich nachher als gut herausstellt, denn viele, die Sport studieren möchten oder die denken, sie studieren jetzt Sport, denken, man ist nur in der Halle oder auf dem Platz und man rennt nur herum, aber so ist es natürlich nicht, sondern es fängt dann bei Anatomie, Physiologie, Biomechanik, Sportpsychologie, Sportsoziologie, Sportpädagogik. Es ist halt ein relativ breit gefächertes Studium, bei dem die Theorieinhalte natürlich und Theorieanteile sehr, sehr groß sind.
Und das Punktesystem, was berücksichtigt das noch außer jetzt der Note?
Es berücksichtigt beispielsweise, wenn du einen Trainerschein hast, also wenn du als Trainer gearbeitet hast oder als Übungsleiter und natürlich auch die eigene sportliche, sagen wir mal, Leistung. Das heißt, wenn wir einen Spitzensportler haben, der oder eine Spitzensportlerin aus dem Kader oder Nationalmannschaft beispielsweise, dann gibt es praktisch auch einen Zuschlag in Bezug auf Punkte.
Kann sich ein Institut damit auch dann schmücken?
Ja, also theoretisch ja, wir machen das bisher nicht so. Die gesamte Uni macht das eigentlich nicht so. Also unsere Universität hat damals abgelehnt, dass sie als Partnerhochschule des Spitzensports bezeichnet wird. Also manche Universitäten machen das, obwohl wir faktisch eine sind. Das heißt, wir haben ein extrem gutes Angebot für Spitzensportler. Also eine unserer Mitarbeiterinnen betreut Spitzensportler sehr intensiv. Das heißt, sie hilft denen dann auch bei der Durchführung des Studiums. Und man muss natürlich denken, wenn jetzt jemand Medizin beispielsweise studiert und spielt jetzt Bundesliga, dann ist natürlich nicht so einfach die Studienorganisation oder ein naturwissenschaftliches Fach, wo es Labor, im Grunde Laborangebote oder Laborveranstaltungen gibt. Und da zum Beispiel in Bezug auf Klausuren spricht die dann mit den Dozenten und versucht irgendwie hier Arrangements zu machen, damit die tatsächlich gleichzeitig trainieren können und studieren auf hohem Niveau. Und das läuft bei uns sehr, sehr gut halt so. Und deswegen haben wir auch eine ganze Reihe an der Universität, eine ganze Reihe an wirklich sehr guten Spitzensportlern. Allerdings nicht im Fußball, komischerweise. Fußball hatten wir bisher eigentlich niemand, der dann auch unter die Spitzensportlerquote gefallen ist.
Wo, in welchen Sportarten sind Spitzensportler vertreten?
Verschieden, also in allen möglichen. Also Fußballfrauen schon, aber Fußballherren meinte ich. Also angefangen von beispielsweise Kunstradfahren bis hin zu Volleyball, Basketball hatten wir immer wieder und dann natürlich überall durch.
Hilft es, wenn da eben ein höherklassiger Verein dann in der Region ist? Beim Volleyball und beim Basketball ist es ja so.
Genau, also die Vereine sind natürlich dann auch daran interessiert, dass wir die Bedingungen des Studiums erleichtern, gerade in solchen Sportarten, die, bei denen ich nicht so viel verdienen kann, dass ich letztendlich dann auch mein Leben bezahlen kann, auch auf längere Sicht. Und für die wird dann tatsächlich auch, die sind dann, nehmen mit uns Kontakt auf, nicht selten, und fragen natürlich, ob wir es irgendwo unterstützen können. Und da ist natürlich dann so ein Angebot schon ein Standortvorteil. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vereinen dann sehr wichtig.
Wie viel Sonderbehandlung bekommen die da?
Das kommt ganz auf die Sportart drauf an. Also das hängt auch vom Fach ab. Also zum Beispiel in Bezug auf Klausuren hängt es dann davon ab, ob man einen Klausurtermin beispielsweise verlegen kann. Es wird auch über den Kollegen von mir von der Sportpsychologie, den Oliver Höhner, der organisiert beispielsweise auch für Fußballer, für die Fußball Junioren, Jugendnationalmannschaften, die Betreuung durch Lehramt, als durch Lehrer, dass die, weil wenn die zum Beispiel in ein Trainingslager gehen und gehen noch aufs Gymnasium, müssen die natürlich vor Ort ihre Klausuren schreiben, müssen vor Ort ihren Unterricht haben, und das machen viele Studierende von uns, die dann tatsächlich da mitgehen, die beispielsweise Sport und Mathe haben oder Sport und Deutsch oder solche Fächer, und die machen dann Unterricht vor Ort und nehmen zum Teil dann auch oder organisieren Prüfungen.
Aber inhaltlich werden die nicht mit Samthandschuhen angefasst oder privilegiert?
Nee, eigentlich nicht. Das ist natürlich so das Stereotyp, aber ich denke, wenn jemand ein Studium machen will. Und also ich habe das jetzt zumindest noch nicht gehört, dass die mit Samthandschuhen angefasst werden. Es gibt, ist ein bisschen anders in der, bei den Schulen. Also es gibt auch so sportbetonte Schulen, Elite-Schulen des Sports, die im Grunde ähnlich funktionieren, sogar noch besser in der Hinsicht funktionieren, wo dann beispielsweise Spitzenathleten im Alter von 14 bis 16 oder bis 18 in einem Internat sind, die dann beispielsweise morgen um 6 aufstehen müssen, müssen dann schon ihre Bahn schwimmen, gehen dann frühstücken, gehen in die Schule, machen ihre Hausaufgaben, gehen wieder zum Training, machen wieder Hausaufgaben, haben wieder Training und so weiter. Die haben natürlich ein gnadenlos hartes Tagesprogramm und da muss die Schule irgendwie dazwischen passen. Und da diese Schulen versuchen natürlich schon, zum Beispiel die Lehre dann auch zu entzerren, dass die dann mehr Schuljahre haben, dass die statt 12 auf jeden Fall 13 oder zum Teil 14 Jahre haben, um das Abitur zu machen, weil anders ist es gar nicht möglich. Und ich glaube, das ist den meisten Leuten, die jetzt Sport über Fernsehen oder Internet konsumieren, gar nicht klar, wie viel Trainingsaufwand mittlerweile eine sportliche Spitzenleistung voraussetzt. Also wir, und in, eigentlich in allen Sportarten, die Heranwachsenden sind extrem fokussiert auf den Spitzensport. Die sind 24 Stunden am Tag Athletinnen und Athleten und sie müssen so viel trainieren, dass letztendlich für andere Dinge nur ganz, ganz wenig Zeit bleibt. Aber in Sportarten, in denen man den Lebensunterhalt nicht verdienen kann, müssen sie halt dann nebenher auch noch was anderes machen. Also nebenher in Anführungszeichen. Sie müssen am besten ja, eine gute Ausbildung haben, vielleicht Abitur, vielleicht studieren, um dann später auch davon leben zu können.
Gibt es da auch wissenschaftliche Studien dazu? Begleitet ihr sowas dann
auch? Ja, zum Teil auch. Also wir haben selber Studien durchgeführt in Kooperation mit der Uni Bielefeld, zum Beispiel zu Verbundsystemen im Leistungssport. Es gibt viele, also das war schon vor einer ganzen Weile, also es gab immer wieder Studien, die sich damit auseinandersetzen, mit der sogenannten Dual Career. Also dass auch zum Beispiel bei Erwachsenen, in welchem Maße funktioniert das, dass man bessere Bedingungen schafft, bessere Trainingsbedingungen und dabei gleichzeitig die Schule mit guten Noten schafft. Das ist aber auch interessant. Ich meine, viele Athleten, die, das darf man auch nicht unterschätzen, viele Athleten sind ziemlich smart in Bezug auf ihre Tagesorganisation. Also muss ich es halt vorstellen, wenn jemand wirklich am Tag 4 bis 6 Stunden oder in manchen Sportarten trainieren, die 30 Stunden in der Woche bis 30 bis 40 Stunden in der Woche schon im Alter von 15. Und das heißt, die müssen in der Lage sein, ihren Alltag so straff durchzuorganisieren, dass die natürlich, wenn sie einigermaßen intelligent sind, auch in der Schule gute Leistungen bringen. Also wir haben es nicht selten, dass sehr gute Sportler auch sehr gute Schülerinnen und Schüler sind, weil es denen einfach gelingt, sich dazu zu zwingen, dann nach dem Training hinzusetzen und Hausaufgaben zu machen oder auf die nächste Klassenarbeit zu lernen.
Nur wer dann das aushält, kann es dann zu was bringen? Wie viele bleiben da auf der Strecke oder welche auch psychologischen Auswirkungen kann so ein Druck dann schon in jungen Jahren dann auch haben?
Also psychologisch ist es auf jeden Fall eine hohe Beanspruchung. Also wir sehen natürlich in den Studien, die wir zur Gesundheit gemacht haben, es gibt zwar die Anteile von Heranwachsenden, die eine Burnout-Symptomatik aufweisen, ist zwar relativ gesehen jetzt im Vergleich zu Erwachsenen noch gering, aber trotzdem gibt es tatsächlich eine Reihe an Athletinnen und Athleten, die zumindest von der Symptomatik her, wo man jetzt eigentlich sagen würde, Leute, die müsst ihr jetzt rausnehmen, die brauchen Schonung, die müssen irgendwie eine Betreuung kriegen. Und das Problem ist natürlich hier, dass die es sich so stark fokussieren, also die am meisten, die Gruppen, die am meisten Risiko haben in dieser Hinsicht, sind die, die sich absolut auf den Spitzensport fokussieren und beispielsweise keine Freunde mehr außerhalb haben. Und das ist natürlich dann ein Problem. Das heißt, die konzentrieren sich nur noch auf den Sport. Und wenn da irgendwas nicht klappt, dann ist natürlich, bricht die ganze Welt zusammen. Und wenn niemand anders da ist, mit dem man über Probleme reden kann, angesichts der Tatsache, dass dann 60 Stunden in der Woche Leistung abverlangt wird vom Spitzensport plus der Schule, dann ist es extrem. Das ist im Spitzensport dann etwas einfacher, weil das Studium lässt sich besser organisieren.
Das eine ist die psychologische Belastung, aber was ist mit den Körpern, wenn die mit 15 Jahren schon über so einen Zeitraum so quasi gestählt, aber auch belastet werden?
Ja, die Forschung ist sich da nicht einig. Also das wird natürlich immer wieder diskutiert. Es gab jüngst auch wieder eine Studie, die gesagt hat, dass Spitzensportler eine geringere Lebenserwartung haben. Es gibt aber eine ganze Reihe an Studien, die das Gegenteil behaupten. Also man weiß es nicht ganz genau. Es ist schon so, dass ich denke, dass die Extrembelastung schon im Kindes- und Jugendalter, wenn nicht entsprechende Kompensationsstrategien mit dabei sind, dass die mittelfristig dann zu Folgeproblemen führt, zu gesundheitlichen Folgeproblemen im späteren Alter. Also wir kennen natürlich viele Fußballer, die sagen, ihnen tut alles weh. Aber früher hat man natürlich auch nicht so trainiert wie heute. Heute trainiert man viel, viel mehr als früher, aber heute legt man auch viel mehr Wert auf Regeneration beispielsweise. Und zwar auf aktive Regeneration und auf Regeneration, die im Grunde empirisch evident ist. Früher hat sich ein Spitzensportler dann nach dem Training beispielsweise ins Bett gelegt und lange ausgeschlafen. Und heute machen die tatsächlich aktive Maßnahmen, die dann die Erholung des Körpers fordern. Aber wie das dann ist, da haben wir natürlich auch noch keine Daten, denn so hart im Grunde wie heute war das Training eigentlich noch nie. Das darf man nicht vergessen, wenn wir gucken, wenn man Fußball anguckt auf Bundesliga-Niveau, wie schnell das Spiel geworden ist. Also man muss sich nur mal eine Fußballpause verordnen und es dann mal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder anschauen. Also ich habe eine Weile lang keinen Fußball mehr geguckt und habe dann das Champions League-Finale angeschaut und ich dachte, ich war wirklich überrascht von dem Sprung im Hinblick auf Schnelligkeit, auch im Hinblick auf die Art, wie Abwehr gespielt wird. Das heißt, es war ja im Grunde wie früher das sogenannte Pressing war über das gesamte Spiel. Das heißt, es haben sich entweder die beide Mannschaften in der einen Hälfte oder in der anderen Hälfte des Spielfelds befunden. Es war im Grunde permanent Druck und permanent Geschwindigkeit. Und um das machen zu können, muss man natürlich topfit sein. Und da hat sich das Training natürlich verbessert auf der einen Seite, aber wie gesagt, hat die Dauer, die in Training investiert wird, der Umfang hat sich erhöht, aber die Regenerationsmaßnahmen und auch die Unterstützung beispielsweise durch Psychologen ist auch besser geworden.
Wird das eher zugelassen? Was meinst du mit Kompensationsmaßnahmen
dann? Ja, Kompensationsmaßnahmen meine ich, dass praktisch einer Belastung dann auch Entlastung entgegengesetzt wird, also Erholung. Und Erholung, wie gesagt, ist nicht nur Schlafen, sondern Erholung ist beispielsweise, wir haben jetzt diese Eisbäder, diese nehmen, was man früher gedacht hat, das ist ein Witz, was es aber nicht war. Wir haben Formen beispielsweise des regenerativen Laufens. Natürlich, viele Athleten machen Yoga oder machen beispielsweise Atemtechniken zur Entspannung oder Meditation. Das heißt, dass Athletinnen und Athleten auf Spitzenniveau wahnsinnig darauf achten, was sie tatsächlich jetzt machen, wie sie ihren Körper dann letztendlich wieder so erholen können und auch ihre Psyche, damit sie wieder in der Lage sind und länger in der Lage sind, Spitzenleistungen zu bringen.
Spitzensport ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Genau. Darunter bewegt sich ja ganz viel Verschiedenes und ihr seid ja dann, wer Sport studiert oder so, ist ja auch schon auf einem anderen Niveau als jetzt der Breitensport. Ich würde gerne nochmal zurückkommen, auch jetzt, ob ihr schon irgendwelche Studien gemacht habt, was Corona angeht, welche Auswirkungen das jetzt auf euch habt, aber hatte, das hast du ja schon gesagt, auf die Lehre und auf den Unisport, aber auf die Gesellschaft insgesamt. Weniger Bewegung, kann man das sagen, oder sind die Leute jetzt mehr joggen gegangen und mehr spazieren?
Das ist eine ganz gute Frage. Also ich bin Sprecher des Wissenschaftsforums des Württembergischen Landessportbunds und wir hatten gerade vor kurzem so eine Expertenrunde über den ganzen Tag, wo wir darüber diskutiert haben. Also ein Kollege aus Karlsruhe, der Alexander Woll, die haben ja eine Studie rausgebracht, wonach bei den Kindern und Jugendlichen während Corona der Bewegungsanteil als Bewegungsumfang sogar gestiegen sei. Das ist aber, wenn man das genauer betrachtet und es gibt da noch keine Detailanalysen, aber was wir jetzt natürlich, und das ist nur anekdotische Evidenz, wenn wir jetzt gucken, die Kinder und Jugendlichen in der näheren Umgebung, die auf hohem Niveau Sport treiben, dann haben die alle weniger gemacht. Und das sagen alle, also Kinder, die im Verein Sport treiben und auch intensiv im Verein Sport treiben oder in mehreren Vereinen Sport treiben, haben alle weniger gemacht. Und bei denen hat man es zum Teil auch angesehen. Die haben selber gesagt, sie haben zugenommen, sie wurden im Grunde, ihre Kondition ist geringer geworden und so weiter. Ich glaube, es hängt tatsächlich davon ab, was für einen Sport man macht und tatsächlich auch mit wem man den Sport macht. Für Leute wie zum Beispiel mich, die sowieso quasi seit langem Seniorensport machen, sozusagen mit morgens einem HIIT-Training oder einem Intervalltraining-Programm und dann sonst halt als zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren und am Wochenende joggen, für die ändert sich natürlich gar nichts. Aber für Leute, die jetzt Fußball spielen, Basketball spielen, Handball spielen, gerade Spielsportarten in der Halle oder draußen, ist natürlich dann das eine erhebliche Einschränkung. Und das weiß man jetzt mittlerweile auch.
Dass mit einer körperlichen Trägheit dann auch eine geistige Trägheit oder eine allgemeine Trägheit sich dann mehr, welche weiteren Auswirkungen hat sowas, kann sowas dann haben?
Ja, also wir warnen ja davor, den Sport zu weit an Rand zu drängen. Beispielsweise, es gab ja bei Schulsport ist ja praktisch nichts passiert. Also nur wenige haben tatsächlich eine Art von Schulsport angeboten. Dabei wäre ja auch das online natürlich möglich gewesen. Jetzt nicht Fußball, aber zumindest ein Training. Und wir wissen natürlich aus den allgemeinen Analysen vor Corona, dass Bewegungsmangel eins der größten Probleme ist in Bezug auf die langfristige gesundheitliche Entwicklung und dabei nicht nur die sogenannte körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit. Und hier gibt es schon auch kleinere Studien, die tatsächlich zeigen, dass bei denen, die jetzt sehr stark einfach auf zu Hause beschränkt waren und sich nicht bewegen konnten, dass das tatsächlich auch negative Folgen hatte. Und das ist natürlich ein Grundproblem. Deswegen, wir wissen es auch beispielsweise in allen möglichen Zusammenhängen. Wir wissen es in den alten Einrichtungen, in den Altenheimen, wo tatsächlich Bewegung dann auch zurückgegangen ist, weil Bewohner nicht mehr besucht werden konnten und dann quasi der Spaziergang draußen wegfiel. Wir sehen es, wie gesagt, in den Schulen, wo dann diejenigen, die beispielsweise in einer Wohnung wohnen, wo sie eben nicht den Auslauf haben, wie jetzt wir in Tübingen an vielen Plätzen, wo man rausgehen kann und auch praktisch alleine sich bewegen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist natürlich meine gesamte Bewegungsmöglichkeit auf die eigene, möglicherweise sehr kleine Wohnung beschränkt. Und dann gibt es die sozialen Folgeeffekte, Effekte, die es ohnehin schon gibt in Bezug auf Gesundheit und in Bezug auf Bewegung, dass letztendlich Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch eher schlechter gestellten Familien dann noch weniger Sport und Bewegen haben und mit den entsprechenden Risiken langfristig gesehen für eine Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustands oder der Entwicklung von chronisch degenerativen Erkrankungen. Das heißt jetzt nicht, dass das halbe Jahr den Kohlfett macht, aber im Grunde, wir hatten ja jetzt ein halbes Jahr, jetzt haben wir wieder was und wir wissen überhaupt nicht, wie lange das geht. Wir wissen auch nicht, wie sich das auswirkt auf die Habitualisierung von Bewegung, als dass die ihre Bewegung in Alltag integrieren. Wenn sie es vielleicht vorher geschafft haben und jetzt wird es immer wieder praktisch gestört, werden sie dann weiterhin langfristig sich bewegen. Und also ich sehe das schon als großes Problem und ich sehe es auch als Problem in Bezug auf die Schulen, dass die Schulen einfach, beziehungsweise die Ministerien einfach vergessen, dass der Sport so wichtig ist, dass Sport und Bewegung wirklich von zentraler Bedeutung ist für die kindliche Entwicklung beziehungsweise die Entwicklung der Jugendlichen, gesundheitlich und psychisch.
Siehst du dann Sport auf einer Ebene wie die Kultur auch so ein bisschen, die oder der Breitensport, dass das so hier unter ferner Liefen dann läuft? Oder?
Ja, ein bisschen schon. Also der Hochleistungssport ist ja ausgenommen, also Profifußball oder so findet ja weiterhin statt, aber der Breitensport ist tatsächlich ein bisschen unter ferner Liefen gelaufen, wobei es die noch ein bisschen besser hatten, weil wir hatten ja jetzt über eine gewisse Zeit wieder einen Spielbetrieb. Allerdings, ich würde sagen, fast der Schulsport ist wirklich ein Problemkind gewesen, weil der ist vollkommen rausgefallen. Und die Kultur, Musik und so weiter und alles, was dazugehört, sind natürlich die größten Leidtragenden. Und eigentlich im Grunde müsste man für die auch eine Lanze brechen. Man müsste die unterstützen, Solidarität mit Kulturschaffenden zeigen, denn die verlieren am meisten. Aber was machen wir ohne Kultur? Also was machen wir ohne Musik, ohne Kunst, ohne Theater und so weiter? Da ist unsere Gesellschaft arm, würde ich sagen. Und deswegen, das steht aber offensichtlich bei der Politik nicht unbedingt auf der Agenda. Und hier Möglichkeiten zu entwickeln, wäre sehr, sehr wichtig. Der Sport auf der anderen Seite, gerade die Sportvereine und Verbände, haben sich da relativ gut geholfen und haben möglicherweise, weil es eben ein organisiertes System ist, das heißt der DOSB, das ist eine Dachorganisation von allen Vereinen und die haben natürlich eine politisch wesentlich größere Macht. Möglicherweise hat das auch eine Rolle dabei gespielt, dass auf die ein bisschen mehr geachtet wurde. Und der Schulsport, das wissen wir ja immer, der Schulsport ist im Grunde in unserem Schulsystem, zumindest in Deutschland, wird ja immer noch nicht für voll genommen. Und ich habe es ja schon tausendmal gesagt, die Potenziale, die mit Schulsport, mit Sportunterricht verbunden wären, werden absolut ignoriert, sowohl von den Ministerien als auch von verantwortlichen Schulen, in den meisten Schulen, nicht in alle, manche Schulen sehen das, aber wird ignoriert und damit war es kein Wunder, dass das dann auch hinten runtergefallen ist.
Welche Potenziale siehst du da im Schulsport?
Ja, also der Sportunterricht könnte natürlich, halt, so wie wir unsere Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, können die alle möglichen Dinge unterrichten. Das heißt, die haben einen Bezug zu Physik, die haben einen Bezug zur Mathematik, sie haben natürlich einen Bezug zu Geschichte und so weiter, weil diese Dinge alle Teil des Studiums sind, auch zu Biologie und im Grunde die Verschränkung von Fächern. Also das heißt, der Bezug beispielsweise zur Biologie, zur Mathe, zur Physik herzustellen im Sportunterricht wäre natürlich eine Möglichkeit. Hierfür gibt es didaktische Konzepte. Es ist im Bildungsplan sogar auch vorgesehen. Aber noch längst nicht alle Schulen machen das und offensichtlich ist es im Bewusstsein der politisch Verantwortlichen auch noch gar nicht angekommen, dass Sportunterricht dieses Potenzial hat. Und schon alleine die Idee, dass man Heranwachsenden die Fähigkeit vermittelt, als die Kompetenz vermittelt, sagen wir besser, Kompetenz ist der richtige Begriff, ihr Sporttreiben selbst zu organisieren und genau zu wissen, wie sie trainieren beispielsweise müssen, um letztendlich eine gute Leistung zu bringen oder um gesund zu bleiben oder wenn sie irgendwelche Probleme haben, körperlich oder psychisch, um tatsächlich einen besseren körperlichen und psychischen Zustand herzustellen. Das wird total vernachlässigt. Aber wenn wir überlegen, wenn Schule tatsächlich für die Zukunft ausbilden soll, für die Zukunft der Heranwachsenden, dann ist das doch einer der entscheidenden Aspekte. Und zwar nicht nur, dass sie wissen, wie sie Sport treiben, sondern auch, dass sie wissen, wie sie Sport einsetzen können, beispielsweise um Belastungen in anderen Bereichen wie dem Beruf zu kompensieren.
Kannst du ein Beispiel geben jetzt, wie das konkret im Sportunterricht dann aussehen könnte? Weil
ja, also das kann natürlich nach Altersstufen dann differenziert werden. Beispielsweise, dass schon, wenn man das Herz-Kreislauf-System in Biologie durchnimmt, warum nimmt man das nicht auch in Sport durch? Warum macht man nicht direkt im Sport vor Ort beispielsweise High-Intensity-Übungen oder Sprints oder so? Und man guckt, wie verhält sich jetzt letztendlich das Herz im Hinblick auf den Herzschlag als Beispiel. Man könnte Blutdruck messen im Unterricht. Man könnte dann erklären, wie wird Energie beispielsweise bereitgestellt in einer höheren Stufe, also warum müsste man eigentlich beim 100-Meter-Lauf, also die Spitzenathleten, warum müssten die eigentlich gar nicht schnaufen, wie wird die Energie da bereitgestellt, also während des 100-Meter-Laufs oder wie wird bei 400 Meter Energie bereitgestellt, wie beim Marathon und so weiter, also was sind die unterschiedlichen Mechanismen und wie müsste ich trainieren, um tatsächlich die Kapazität, die dann ein Individuum hat, bestmöglich zu trainieren. Also ich muss auf einen Marathon anders trainieren als auf einen Sprint. Aber wie genau man das machen muss und warum, physiologisch gesehen, das wissen natürlich die wenigsten Schülerinnen und Schüler. Und es wäre natürlich ein leichtes, unseren Sportunterricht so zu gestalten, dass man das vermittelt. Und aber offensichtlich im Bewusstsein der politisch Verantwortlichen ist einfach nur die Idee präsent, Sport ist sowas wie ein Ausgleich. Also Sport, da bewegt man den Körper und da für die wichtigen Fächer schafft man da quasi einen Ausgleich. Ohne zu denken, dass Bewegung, körperliche Aktivität für ein Großteil der Menschen über den gesamten Lebenslauf hinweg heutzutage ein ganz wichtiges Element ist. Und zwar ein wichtiges Element für die Alltagsgestaltung, aber auch ein wichtiges Element, um überhaupt, ich habe jetzt so einen Post gelesen von Hans-Jörg Lösel, der sagt, um über diese bescheidene Arbeitswoche beispielsweise zu kommen, brauchen wir Sport. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Für viele Menschen ist genau das ein ganz wichtiges Instrument. Und da zu lernen in der Schule schon bereits, wie mache ich das richtig und wie mache ich das in gesunder Art und Weise und wie mache ich das, dass ich auch tatsächlich Freude dran empfinden kann. Tja, Das wäre die Kunst eines wirklich guten Unterrichts. Und Bedingungen sind gestellt und wir kennen auch Lehrerinnen und Lehrer, auch beispielsweise an den staatlichen Seminaren, Ausbilder, die das wirklich auch favorisieren, die versuchen, das voranzubringen. Aber die brauchen natürlich noch mehr Unterstützung.
Sportlehrerinnen und Lehrer kommen auch zu euch?
Ja, genau. Wir bilden auch Sportlehrerinnen und Lehrer aus. Also ein bisschen weniger als die Hälfte der Studierenden studiert immer noch Lehramt.
Und so wie du es gerade beschrieben hast, ne, lässt sich das ja auch mit diesen MINT-Fächern da, also auch naturwissenschaftlich dann ja veredeln, aufwerten, wo gerade ja immer so die Zukunft drin beschrieben wird.
Genau, und zwar ohne Probleme. Ich glaube auch sogar, dass viele Inhalte, die für Schülerinnen und Schüler zu abstrakt sind in den MINT-Fächern, dass die in Kooperation mit dem Sportunterricht natürlich gut dann vermittelt werden könnten. Also wir haben immer eine ganze Reihe an Beispielen, warum fliegt der Ball, als der angeschnittene Ball beim Fußball eine Kurve. Das ist ein physikalisches Prinzip. Dieses physikalische Prinzip kann man natürlich in Physik zum Thema machen, aber man kann es im Sport natürlich genauso praktisch dann erklären. Das heißt, ich habe die Formel, die physikalische Formel, ich kann es physikalisch erklären, aber ich kann es dann praktisch zeigen, wie man das macht und erklären, warum beispielsweise dann auf der einen Seite ein Überdruck, auf der anderen Seite ein Unterdruck oder so entsteht. Genau das Gleiche beispielsweise, wenn wir Kraft-Zeit-Verläufe anschauen, wenn man integral rechnet, was beispielsweise in Mathematik ja irgendwann gemacht werden muss, was man dann natürlich bei einer Analyse von Bewegungen im Sportunterricht durchnehmen könnte, um zu erklären, den Schülerinnen und Schülern zu erklären, warum man beispielsweise beim Laufen, wenn man lange Strecken läuft, anders laufen muss als beispielsweise beim Sprinten und so weiter. Und da kann man die beiden Fächer miteinander verbinden. Und ich denke, dass das Nutzen von Sportbeispielen und auch vor allem auch das praktische Einüben dieser Dinge dann auch zu einem besseren Verständnis der Mechanismen, der grundlegenden Mechanismen in den MINT-Fächern hilft.
Wer muss da noch mehr Lobbyarbeit machen, wenn ihr es schon so lange macht? Wer hört da nicht auf euch und wer muss da noch mit ins Boot?
Ja, das Problem ist, weiß nicht, wie viel man auf Universitäten generell hört. Das ist natürlich auch ein Problem der modernen Gesellschaft, wo es natürlich viele Menschen Wissen haben oder auch Wissen kriegen können über Internet. Ich glaube, es muss tatsächlich durch die Politik unterstützt werden, massiv unterstützt werden. Also in den letzten Jahren, gerade in Bezug auf den Bildungsplan, auf den Fachplan Sport, hat sich zumindest für Baden-Württemberg, ja auch für manche andere Bundesländer, einiges verbessert. Jetzt müsste natürlich auch durchgesetzt werden, dass das vor Ort gemacht wird. Und vor allem, man müsste auch bei den Eltern das Bewusstsein schaffen, dass eben Sportunterricht deutlich mehr ist. Oder ein Bewegungsunterricht oder ein gesundheitsorientierter Bewegungsunterricht, dass das wesentlich mehr ist als das, was die selber hatten, als sie noch Kinder waren oder als selber noch Schülerinnen und Schüler waren, sondern das Fach hat sich total verändert und zwar mit gutem Grund. Und hier, ich glaube, das ist den meisten Leuten nicht bekannt.
Wissenschaft, Sportwissenschaft heißt ja immer auch ganz viel Forschung und Studien. Ein Schwerpunkt an eurem Institut ist auch die Forschung zur Bewegung und zum Sport von älteren Menschen. Mhm. Was steht da gerade an? Was habt ihr da gerade auf dem Zettel?
Also im Moment haben wir ein sehr großes Projekt zur Bewegungsförderung in Altenheimen, als das seines der großen Forschungsprojekte, die vom Bundesgesundheitsministerium finanziert werden. Also die haben eine große Ausschreibung gemacht und wir haben eins dieser Projekte gekriegt. Und das ist ein interdisziplinäres bzw. multidisziplinäres Projekt. Also bei uns ist die Gesundheitspsychologie mit dabei, also die Sportmedizin, die Geriatrie ist mit dabei. Und hier schauen wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage, wie findet Bewegung im sogenannten Altenheim, im Seniorenheim statt. Und die Perspektiven sind tatsächlich so, dass wir zum einen beispielsweise Organisationsstrukturen anschauen. Wir gucken, ist beispielsweise Bewegung überhaupt in der Organisationsstruktur verankert? Das heißt, gibt es spezifische Bewegungsangebote? Werden für die ganz spezifische Zeiten ausdifferenziert? werden diese Aufgaben der Bewegungsförderung auch bestimmten Stellen zugeordnet und so weiter. Wir gucken auch, wie viel bewegen sie sich tatsächlich. Also da geht es viel dann um Alltagsbewegung, dass wir beispielsweise Beobachtungsstudien durchgeführt haben, wo wir geguckt haben über den ganzen Tag, wie viel Bewegung findet da überhaupt statt. Und das fängt natürlich an schon beim Waschen bis hin zum Essen gehen und so weiter. Und wir haben natürlich auch psychologische Parameter dann abgefragt, jetzt sowohl bei den Seniorinnen und Senioren als auch bei dem Begleitpersonal. Und wir schauen hier natürlich dann auch, wie nutzen diese Strukturverbesserungen beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, okay, hier könnte mehr Bewegung stattfinden, bestimmte Prozesse könnten jetzt mehr in Bewegung stattfinden oder da und da könnten jetzt Bewegungsangebote stattfinden, verbessert die dann letztendlich auch das Bewegungsverhalten bei den Seniorinnen und Senioren. Das Projekt ist im Grunde im Gegensatz zu vorangegangenen Projekten, zielt nicht direkt nur darauf ab, auf den Einzelnen, also das heißt auf den Senior oder die Seniorin und ihre Gesundheit und ihre Art, wie sie sich bewegt, sondern in erster Linie soll es ein Beratungsprojekt sein, wo wir im Grunde partizipativ mit den Verantwortlichen der Seniorenheime versuchen, Strategien zu entwickeln, wie Bewegung in diesen Einrichtungen gefördert werden kann. Und wir werden da super unterstützt von den teilnehmenden Heimen, die sind hoch interessiert und wissen natürlich auch, Bewegung ist was Positives. Und also wir wussten das vorher nicht, dass tatsächlich die Unterstützung so gut ist und die Zusammenarbeit mit den Heimen so gut ist. Und jetzt ist natürlich durch Corona sehr stark beeinträchtigt. Das heißt, wir können nicht in die Heime rein. Wir werden jetzt zum Beispiel dran, Fokusgruppen-Interviews zu machen. Wir müssen irgendwann Zukunftswerkstätten dann entwickeln, die wir am besten dann auch vor Ort machen. Und da müssen wir jetzt gucken, wie das weitergeht. Aber Ziel ist es, am Beispiel von exemplarischen Einrichtungen dann, ja, sagen wir mal, Best Practice-Beispiele zusammen mit den Verantwortlichen zu finden, wie Bewegung gefördert werden kann. Und gerade für Hochaltrige ist das natürlich ganz extrem bedeutsam, denn Bewegung ist ja nicht nur, dass es ein wesentlicher Faktor für die Gesunderhaltung ist. Das ist es auf jeden Fall. Also Bewegung zum Beispiel und nicht nur in Bezug auf Herz-Kreislauf-System, sondern tatsächlich ein hohes Risiko sind ja beispielsweise Stürze. Und in der Entwicklung des Menschen ist es, also wenn jemand nicht trainiert, also überhaupt nicht aktiv ist, dann bauen Muskeln ab beispielsweise und bestimmte Muskeln bauen schneller ab als andere und gerade die Muskeln, die wir zum Beispiel brauchen, also zur Sturzprophylaxe, wie beispielsweise die Oberschenkelstrecker, bauen relativ schnell ab. Die Gleichgewichtsfähigkeit geht quasi fast linear runter im Altersgang, wenn man nichts dafür tut. Und das sind natürlich dann Faktoren, die eine ganz große Rolle spielen. Und wir wissen natürlich aus der Forschung, ein Sturz im hohen Lebensalter, der beispielsweise dann zu einer Oberschenkelhalsfraktur führt, kann dann das Todesurteil für den Betroffenen und die Betroffene bedeuten. Und das ist aber eine Sache. Die andere Sache ist, dass Bewegungsfähigkeit eigentlich die entscheidende Voraussetzung für Mobilität ist. Und Mobilität ist wiederum ein ganz entscheidender Faktor für die Erhaltung von Lebensqualität, von Lebenszufriedenheit. Also bin ich in der Lage, beispielsweise noch einen Spaziergang zu machen? Bin ich in der Lage, mir meinen Kaffee selber zu machen? Bin ich in der Lage, zu anderen Leuten hinzugehen, mit denen ein Pläuschchen zu halten? Und so weiter. Das sind alles zentrale Voraussetzungen dafür, dass ein Mensch auch psychisch und sozial gesund altert, so wie wir es in der Forschung sagen. Und das zu fordern, da spielt Bewegung unseres Erachtens eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und auch hier wird Bewegung im Grunde dieser Wert von Bewegung und Bewegungsforderung noch gar nicht genügend gesehen von den sowohl von der Politik als auch von der Öffentlichkeit.
Angesichts von Pflegenotstand und hier überlastetem Personal, wie gut kann man das da überhaupt in den Alltag einbinden? Was habt ihr da schon gesehen? Welche guten Beispiele
gibt's da? Ja, das ist natürlich sehr schwierig, wenn man die Pflegekräfte sind sehr belastet, sie haben eine sehr enge zeitliche Taktung und Also im Moment sind wir mittendrin. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist das Beste, sondern das wird auch einrichtungsspezifisch verschieden sein. Aber es sind schon einzelne Ideen zum Beispiel aufgetaucht, dass man letztendlich beispielsweise den Gang zum Waschen mit Bewegen verbinden könnte, dass man beispielsweise das Waschen im Bett mit Aufsätzen oder mit Bewegungsübungen in Verbindung gebracht werden können, dass beispielsweise der Gang zum Essen oder beim Essen selber mit Bewegungsübungen verbunden werden und natürlich auch, dass bestimmte Areale dann in diesen Einrichtungen umfunktioniert werden, so dass hier Bewegen möglich ist, also dass nicht Bewegen verhindert wird, sondern dass Bewegen möglich gemacht wird. Und hier ist natürlich, wir brauchen da keine Sportgeräte, wir brauchen keine Sportanlagen, sondern das kann tatsächlich im Alltag passieren. Und hier gibt es eine ganze Reihe an Ideen, die natürlich dann einrichtungsspezifisch zugeschnitten werden müssen. Und ich hoffe, dass wir das dann tatsächlich, das Projekt dann auch entsprechend durchkriegen, um Bewegung, und das ist unsere entscheidende Zielsetzung. Wir möchten Bewegung quasi in den Alltag bringen und im Alltag stabil und nachhaltig implementieren, also quasi im Leben dieser Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Betreuenden.
Sind im Alltag nicht agile, aktive SeniorInnen eher eine Belastung, noch eine größere, wenn die da ständig rumspringen? Dann muss man sie ja wieder einfangen.
Ja, so ist es ja nicht. Also man denkt, dass man die einfangen muss. Also ich glaube, viele sind ja gar nicht so eingeschränkt, dass man sie einfangen muss. Und auch Menschen mit Demenz, die beispielsweise die ganze Zeit hin und her wandern, da geht es ja im Grunde dann nur darum, dass man letztendlich verhindert, dass sie jetzt die Einrichtung verlassen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wenn man Menschen dazu in die Lage versetzt, dass sie sich selber bewegen können, dass auch der Aufwand, den die Pflegekräfte leisten müssen, geringer ist. Man weiß aus der Forschung beispielsweise, dass dass regelmäßige Bewegung, also tägliche Bewegung und auch entsprechende Übungen, beispielsweise, wie ich vorher gesagt habe, Kräftigungsübungen, Training von Gleichgewichtsfähigkeit, nicht nur dazu führt, dass die Menschen älter werden. Volkswirtschaftlich könnte man ja natürlich sagen, okay, das ist ein Nachteil, wenn Leute älter werden und man muss sie länger pflegen. Aber das ist genau gar nicht der Fall, sondern die Zeit, die dann in Pflege oder in Abhängigkeit verbracht wird, wird geringer. Das heißt, ich werde älter, aber weniger Zeit abhängig von anderen. Und das ist natürlich volkswirtschaftlich eine ganz entscheidende Größe. Und die wird eigentlich auch noch nicht genügend in der politischen Diskussion oder in der öffentlichen Diskussion als Möglichkeit der Bewältigung des Problems des demografischen Alterns diskutiert. Denn wenn wir natürlich Menschen im höheren Lebensalter dazu bringen, dass sie anderen helfen können, dass sie andere unterstützen können, dass sie so mobil sind, dass sie sich auch selber versorgen können, dann ist das ein Schlüssel dazu, dass wir das Problem des demografischen Alterns der Gesellschaft, das wir ja im Moment vor lauter Corona und anderen Krisen aus dem Blick verloren haben, das aber spätestens in 15, 20 Jahren zu einer massiven Belastung für unsere Gesellschaft wird, dass wir das zumindest abmildern können. Und da würde ich sagen, ist genau das Gegenteil nicht. Wir müssen die Betagten dann sozusagen einfangen, weil sie irgendwo durch die Gegend rennen, sondern wir können das Potenzial und die Ressource älterer Mensch produktiv für die Gesellschaft nutzen, indem wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten und die älteren Menschen dazu befähigen, sich auch selber gegenüber zu helfen, sich selbst zu helfen, anderen zu helfen und entsprechend zu einer höheren Lebensqualität und zu einer höheren Lebenszufriedenheit dieser gesamten Population und möglicherweise auch anderer Populationen, wie beispielsweise diejenigen, die von zu Hause als Kinder nicht genügend unterstützt werden bei der Bewältigung von Hausaufgaben, beim Lernen oder beim und wenn es auch nur Verbringen von Freizeit ist, auch hier können ältere Menschen natürlich einen entscheidenden Beitrag leisten, anderen das Leben schöner zu machen. Aber um anderen das Leben schöner machen zu können, müssen sie selber natürlich einigermaßen mobil sein. Und da ist Bewegung im Grunde der Schlüssel.
Aber reicht da ein Blick, ein Projekt dann in Heimen? Muss man da nicht eher dann auch noch andere, die Leute erreichen, wenn sie auch noch daheim sind oder,
ja, ja.
Oder ganz viel Pflege findet ja auch zu Hause statt. Wie schaffen das Angehörige, genau, auch diese Bewegung zu bewältigen? Ja.
Also das ist natürlich eins unserer Projekte und das ist natürlich jetzt ein großes Projekt, weil es da noch nicht so viel Forschung gibt. Aber du hast vollkommen recht. wir müssen natürlich das sowohl in die diese Erkenntnisse, die wir jetzt hier haben, natürlich auch übertragen auf die Pflege zu Hause. Also wie kann man zu Hause so pflegen oder wie können mobile Hilfsdienste die Pflege so gestalten, dass letztendlich diese Bewegungsforderung möglich ist. Also sehe ich genauso. Und natürlich, und da hast du auch vollkommen recht, wir müssen ja viel früher anfangen. Wir haben jetzt ja auch Projekte zur individuellen Trainingsanpassung, wo wir junge Erwachsene untersuchen, die wir letztendlich, wo wir inaktive Menschen untersuchen und versuchen, die zu gucken, wie reagieren die auf Bewegung, körperlich, psychisch, aber in langer Sicht auch sozial. Und das Ziel ist natürlich, möglichst früh Menschen in Bewegung zu bringen, denn je früher wir damit anfangen und je kontinuierlicher und ja, dauerhaft nachhaltig das in den Alltag eingebaut wird, desto geringer wird die Gefahr, dass die massive gesundheitliche Folgen erleiden und dann letztendlich so dadurch behindert werden, dass sie letztendlich ihr Leben nicht mehr selbstständig führen können.
Wie bringt man Inaktiven von der Couch runter in Bewegung?
Das ist eine der schwierigsten Fragen auch der Sport- und Bewegungswissenschaft und der Gesundheitswissenschaft. Also wir wenn ich ein bisschen ausholen kann, das Problem ist, nicht allen Menschen macht Bewegung Spaß und vor allem nicht jede Bewegung macht jedem Spaß. Also mein Kollege Gordon Zudeck, der als Gesundheitspsychologe beschäftigt sich intensiv mit der Frage, welcher Sport oder welche Bewegung ist für wen geeignet. Also was sind im Grunde die affektiven, die emotionalen Wirkungen von Aktivität. Und er hat ganz schön gezeigt, dass letztendlich manche Menschen, nicht jeder kann HIIT-Training machen. Früher hat man immer gedacht, HIIT-Training macht niemand Spaß. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt eine nicht so kleine Gruppe, du machst es ja selber auch, eine nicht so kleine Gruppe, die tatsächlich HIIT-Training macht einen großen Spaß daran empfindet. Und früher dachte man, niemand möchte sich so quälen. Aber es ist eben nicht für jeden oder für jede gut. Und muss man im Grunde differenziert denken. Eigentlich müsste man testen und hierzu bräuchten wir natürlich Fachleute. Das kann nicht jeder machen, sondern im Grunde bräuchten wir Fachleute und hier wäre auch wieder die Schule letztendlich gefragt oder später dann Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, die Analysen machen, was ist für wen geeignet und was ist für wen nicht geeignet. Wir sehen das übrigens, und das ist ein interessanter Befund dieses großen Projekts, auch an diesem iReact-Projekt heißt es, wo wir die individuelle Trainingsanpassung bei Inaktiven untersuchen. Auch das ist ein multidisziplinäres Projekt. Das ist bei uns angesiedelt, aber auch hier ist die Sportmedizin dabei, die Psychosomatik ist dabei, die Epigenetik ist dabei und Gesundheitspsychologie ist dabei. Das heißt, hier wird auch wieder aus verschiedenen Blickwinkeln auf Aktivität geguckt. Das heißt, die Leute trainieren und wir gucken beispielsweise, was für emotionale Zustände haben sie. Das heißt, wie gefällt ihnen beispielsweise, macht ihnen diese Art des Trainings Freude oder spielt es eine Rolle, in welcher Abfolge diese Trainingsformen zum Beispiel geschehen. Wenn ich zuerst jogge und dann High-Intensity-Training mache, wird dann mein Wohlbefinden während der sportlichen Aktivität besser oder wie ist es umgekehrt und solche Dinge. Und hängt es dann natürlich auch, hängt es auch zusammen beispielsweise mit physiologischen Parametern. Und das ist hochinteressant, denn bestimmte Dinge, also die Emotionalität bei körperlicher Betätigung, mag möglicherweise tatsächlich ein gutes Indiz dafür sein, wie man auch physiologisch darauf reagiert. Nicht jeder reagiert beispielsweise auf moderates Ausdauertraining mit einer Verbesserung der Leistung oder der maximalen Sauerstoffaufnahme. Nicht jeder reagiert also einfach gesprochen mit einer Verbesserung des gesundheitlichen Zustands oder der Fitness. Komischerweise, früher dachten wir ja, dass jeder passt sich an Training an, ist aber nicht so. Aber manche Menschen, die sich an moderates Training beispielsweise, die keine Trainingswirkungen haben, haben dann Trainingswirkungen beispielsweise durch High-Intensity-Training. Das heißt, man müsste das Training umstellen. Und jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie müssen wir das Training so gestalten, dass diese Person dann im High-Intensity-Training Spaß empfindet. Und das gucken wir an, aber da sind wir noch weit entfernt von Lösungen, aber wir sehen schon ein paar, sagen wir mal, so ein bisschen Licht am Horizont, was möglicherweise Mechanismen sind, die dem zugrunde liegen, dass jemand Spaß empfindet oder nicht.
Also Spaß, auch Spaß kann man trainieren.
Ja, oder ich Spaß trainieren, möglicherweise Freude. Ja. Also ich glaube ja, oder Freude, Spaß, oder nicht jeder mag diesen Terminus Spaß. Also ich denke, für mich ist das als Schwabe einigermaßen Synonym, Spaß und Freude. Aber ich denke, ich glaube ja, man kann es trainieren. Das ist das eine. Also das heißt, ich kann, aber vor allem durch Erfahrung, also durch positive Erfahrungen, kann ich natürlich dann auch mitkriegen, dass was ich überhaupt nicht mochte, irgendwann doch eine gewisse Wohlbefinden erzeugt. Also
Nutzen hat.
Nutzen so. Ist das eine, aber sogar ein Wohlbefinden. Also ich werde das diskutieren. Es ist ja so eine Mode geworden, beispielsweise kalt zu duschen am Morgen, was die wenigsten Menschen mögen. Also Atemtraining, kalt duschen, Meditation oder so. Und die Frage, das macht eigentlich fast niemand Spaß, aber das Wohlbefinden ist möglicherweise danach besser. Ähnlich wie bei High-Intensity-Training für viele Menschen ist es am Anfang sehr unangenehm. Das heißt, man hat eigentlich während der Belastung gar keinen Spaß. Aber ich muss lernen, wie gut mir das nachher tut. Also beispielsweise unbegleitet. Menschen, die gleich wieder damit aufhören, sagen dann, beginnen mit diesem Training, sind nachher kaputt und dann nach 5 Minuten fühlen sie sich besser und sie führen das natürlich nicht auf die Betätigung, auf die sportliche Betätigung oder körperliche Betätigung zurück, sondern dafür, dass, darauf, dass das Training vorbei ist. Und genau das ist natürlich jetzt nicht das, was ursächlich ist, sondern tatsächlich hat dann möglicherweise diese körperliche Betätigung massive positive Wirkungen auf das Wohlbefinden, die sie haben mit einer gewissen Latenzzeit einstellen. Und dann muss man den Leuten halt beibringen, darauf ihren Körper zu hören, in den Körper reinzuhorchen, um das Positive an dieser sportlichen, körperlichen Betätigung dann tatsächlich auch zu spüren. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe auch der Betreuenden, der Trainerinnen und Trainer.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, eine sehr positive Vision. Aktiv zu sein kann Freude und kann Spaß machen und hat auch noch einen gesundheitlichen Nutzen. Vielen Dank, Ansgar Thiele.
Gerne.